Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit und herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen heute im Büchermarkt. In Polen ist in der vergangenen Woche eine kommentierte Ausgabe von Hitlers Mein Kampf erschienen. Darüber habe ich mit unserem Kritiker und Polenkenner Martin Sander gesprochen. Zunächst aber schauen wir auf eine Neuerscheinung eines Autors, der seit Jahren als heißer Anwärter auf den Literaturnobelpreis gilt, Haruki Murakami. Ab heute ist sein Erzählungsband Erste Person Singular im Handel erhältlich. Der japanische Schriftsteller zählt zu den erfolgreichsten Autoren der Gegenwart. Viele seiner Romane wie Wilde Schafsjagd, Naokos Lächeln oder zuletzt Die Ermordung des Kommentatore wurden internationale Bestseller. Typisch für Murakamis Erzählweise ist, dass seine Helden zwar vordergründig ein durchschnittliches Leben führen, aber immer empfänglich für Irreales und Fantastisches sind. Nicht wenige seiner Fans preisen den 72-Jährigen als Neoromantiker, der unserer entzauberten Welt die Träume zurückgibt. Kritische Stimmen bezeichnen Murakamis Literatur aber auch mal als niveauvollen Kitsch. Was Gisa Funk von diesem neuen Erzählungsband hält, das hören Sie jetzt.
Normalerweise wollen Biografen der eigenen Existenz im Nachhinein schreibend Sinn und Bedeutung verleihen und sie sozusagen abschließend ins rechte Licht rücken. Doch mit dem herkömmlichen Sinn- und Wahrheitsbegriff hatte der japanische Erfolgsautor Haruki Murakami schon immer seine Schwierigkeiten. Und so legt der stark von Kafka und vom magischen Realismus beeinflusste Japaner mit seinem neuen Buch nun auch eine völlig andere Art von Lebenserinnerungen vor, nämlich solche, die sich statt einer faktischen, einer poetischen Wahrheit verpflichtet fühlen. In diesen Erinnerungen gibt es weder den berühmten roten Faden, noch spielt das typische Biografenthema des Erfolgs eine Rolle. Stattdessen blickt der 72-jährige Murakami in diesen 8 Episoden allenfalls ein bisschen nostalgisch auf sein Leben zurück. Ansonsten aber schildert er seinen Werdegang auffallend wertfrei als eine Abfolge lose miteinander verbundener Erinnerungsbilder. Wobei ihn ganz besonders die Zufallsmomente interessieren. So, als wollte er gerade das Willkürliche und eben nicht das Plan und Erklärbare der Existenz betonen. Sein erstes prägendes Liebeserlebnis schildert der Autor darum bezeichnenderweise so.
Eines Tages rannte sie im Flur mit wehendem Rock an mir vorbei. Außer uns war niemand in dem langen, schlecht beleuchteten Flur des alten Schulgebäudes. Sie hielt eine Schallplatte an die Brust gedrückt, die With the Beatles mit dem genialen Schwarz-Weiß-Foto der 4 Beatles im Halbschatten. Das Mädchen war wunderschön, atemberaubend schön, zumindest aus meiner Perspektive. Mein Herz hämmerte, mein Atem stockte. Nur eine kleine Glocke schrillte in meinen Ohren, als wollte jemand mir dringend etwas sehr Wichtiges mitteilen. All das dauerte nicht länger als 10 oder 15 Sekunden. Dies blieb meine einzige Begegnung mit dem Mädchen.
Dies ist ein ganz typischer Murakami-Epiphanie-Moment. Gerade einmal 15 Sekunden dauert er und äußerlich passiert nicht viel. Ein Mädchen läuft mit einer Schallplatte im Arm an einem Mitschüler vorbei. Doch in der Wahrnehmung von Murakamis jugendlichem Alter Ego wird daraus eine Sensation. Und obwohl der Teenager nach dieser Zufallsbegegnung dann angeblich wochenlang nach dem Beatles-Mädchen suchte, konnte er es nirgendwo wiederfinden. War die Szene vielleicht nur eine Einbildung? Tatsächlich spukt es nicht nur an dieser Stelle von Murakamis Erinnerungsgeschichten. Und wie schon in seinen Romanen verschwinden auch hier ständig die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Wahrheit und Fiktion. Insofern wirkt der Autor als Chronist seines Lebens nicht allzu zuverlässig. Oder mit anderen Worten, Haruki Murakami macht in diesem Erzählungsband aus seiner Biografie ein literarisches Rätselspiel. Das wird vor allem in der Titelerzählung deutlich, die nicht umsonst die trickreiche Überschrift Erste Person Singular trägt. Darin gesteht der Ich-Erzähler gleich zu Beginn sein Faible fürs Verkleiden. Manchmal, so sagt er, schlüpfe er heimlich in Anzug und Krawatte und schlendere danach zum Biedermann gewandelt, unerkannt durch seine Heimatstadt. Sozusagen im Kostüm eines völlig anderen Menschen. Eines Abends aber, so heißt es, sei sein Verkleidungsspiel dann plötzlich aus dem Ruder gelaufen.
Ich breitete einen dunkelblauen Anzug von Paul Smith auf dem Bett aus und wählte ein passendes Hemd. Und nachdem ich die Sachen angezogen hatte, betrachtete ich mich im Spiegel. Nicht schlecht. Dennoch verspürte ich ein seltsames Unbehagen, gepaart mit einem Anflug von Schuldbewusstsein. Je länger ich mich in meinem Anzug und meiner Krawatte betrachtete, desto stärker wurde es. Desto mehr schien mir, dass der Mann dort im Spiegel gar nicht ich war, sondern ein völlig Fremder. Aber wenn ich es nicht war, wer war es dann?
Das Kippmoment einer tiefgreifenden Identitätsverunsicherung ist ebenfalls ein typisches Murakami-Motiv. Und altbekannt wirken auch der lakonische Sound und der vordergründig unspektakuläre Inhalt dieser Episoden. Da spricht Murakami dann etwa davon, dass er als Student in einer Pizzeria jobbte, dass er jahrzehntelang zu Baseballspielen pilgerte, dass er früh für den Jazz-Saxophonisten Charlie Parker schwärmte und später für die Klavierstücke von Robert Schumann. Das klingt alles erstmal nicht besonders aufregend, sondern nach einer gewöhnlichen Durchschnittsexistenz. Bis sich in diesen Geschichten dann aber immer etwas Überraschendes ereignet. Eine Zufallsbegegnung, eine Verwechslung oder auch ein Missverständnis. Immer nur eine Kleinigkeit. Und doch bringt es den jeweiligen Alter-Ego-Helden stets so nachhaltig aus dem Tritt, dass das Erzählte dann plötzlich ins Surrealistische oder Fantastische kippt. So berichtet Murakami etwa einmal von einem merkwürdigen Klavierkonzert, zu dem er eingeladen war. Aber als er dann vor der Konzerthalle stand, war diese verschlossen und niemand außer ihm vor Ort.
Kein Lüftchen regte sich, kein Vogel zwitscherte und kein Hund bellte. Der Himmel über mir war von grauen Wolken bedeckt. Also gab ich letztlich auf und machte mich mit schweren Schritten auf den Weg zurück zur Bushaltestelle. Während ich mich die ganze Zeit fragte, was hier los war. Eines war klar, der Klaviernachmittag fand nicht statt. Auf einmal bekam ich keine Luft mehr. Ich geriet in Panik, es war, als würde ich von einer starken Strömung unter Wasser gedrückt.
Dieser Text ist ein gutes Beispiel dafür, wie meisterhaft es Murakami versteht, eine zunächst harmlose Anekdote in nur wenigen Sätzen in eine Albtraumvision zu verwandeln. Sein Ich-Erzähler erleidet prompt einen Erstickungsanfall und er macht wenig später die Bekanntschaft eines unheimlichen älteren Herrn, der wie ein Geist aus dem Nichts auftaucht. Und spätestens hier, es ist die zweite Geschichte des Bandes, ist endgültig klar, dass es sich bei erste Person Singular nicht um Rückblicke im klassischen Sinn handelt, sondern um biografische Fiktionen. Haruki Murakami nutzt seine Erinnerungen hier nur noch als Aufhänger, um sich eine alternative Lebensgeschichte herbeizufabulieren. Eine Biografie im Konjunktiv, in der Schreckensvisionen ebenso ihren Platz haben wie unausgelebte oder unrealisierbare Sehnsüchte. Und womöglich, das schwingt in diesen Storys unterschwellig mit, verraten solche Träume viel mehr über ihn persönlich als jede Lebenschronik. Zumindest wird der menschlichen Vorstellungskraft bei Murakami enorme Wirkmächtigkeit zugesprochen. So auch in einer Episode über Charlie Parker. Hier erinnert sich der Autor daran, wie er 1963 einmal frech eine Musikkritik verfasste, in der er behauptete, der 1955 verstorbene Jazzmusiker wäre angeblich noch quicklebendig und hätte gerade erst eine Bossa Nova-Platte aufgenommen. Ein jugendlicher Scherz, der bei Charlie Parker-Fans gar nicht gut ankam. In der Erzählung aber treibt Murakami diesen Studentengag dann noch weiter auf die Spitze, indem er behauptet, er habe Jahre später tatsächlich eine Bossa Nova-Platte von Charlie Parker entdeckt, in einem Plattenladen in New York. Ist Murakamis Studentenfantasie von 1963 also Wirklichkeit geworden? Wohl kaum. Doch auch wenn man in seinen autobiografischen Geschichten sicherlich nicht immer die faktische Wahrheit über den Autor erfährt, man kommt in diesen Storys Haruki Murakami sehr nahe.
Gisa-Funk zu Haruki Murakamis Erzählungsband Erste Person Singular, erschienen in der Übersetzung aus dem Japanischen von Ursula Gräfe im Dumont Buchverlag zum Preis von 18,99 €. Das Buch hat 224 Seiten. Vor 5 Jahren hatte das Institut für Zeitgeschichte in München, kurz IFZ, eine wissenschaftlich kommentierte Neuausgabe von Adolf Hitlers Hetzschrift Mein Kampf vorgelegt. Das Urheberrecht war 70 Jahre nach Hitlers Tod verfallen. Ein unkommentierter Nachdruck bleibt allerdings weiterhin verboten. Raubdrucke kursieren trotzdem. Dem wollte das Institut etwas entgegensetzen. Das heißt, mit dieser kommentierten Ausgabe zur Entmystifizierung des Diktators beitragen. Zwei Bände waren es geworden, rund 2000 Seiten, davon fast zwei Drittel kritische und erklärende Kommentare. Proteste gegen die Wiederveröffentlichung gab es natürlich trotz der guten Absichten. Nun ist in der vergangenen Woche in Polen ebenfalls eine wissenschaftliche Ausgabe von Mein Kampf erschienen. Ich habe vor der Sendung mit Michael Sander gesprochen, der mit unserem Nachbarland bestens vertraut ist. Was ist das für eine Ausgabe, die ja offensichtlich nicht identisch ist mit der deutschen Edition? Das war meine erste Frage.
Nein, Frau Gutzeit, das ist es nicht. Das ist eine eigene, kritische, wissenschaftlich begründete polnische Ausgabe des bekannten Historikers Eugeniusz Cezary Król. Sie enthält einen ausführlichen Anmerkungsapparat und ein an das polnische Publikum gerichtetes Vorwort, in dem die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Buches dargestellt wird.
Professor Król hat ja bereits die Goebbels-Tagebücher ins Polnische übersetzt. Wie würden Sie denn sein Interesse an diesem Projekt beschreiben?
Also zu Eugeniusz Cezary Król muss man sagen, dass er ein anerkannter, bekannter polnischer Historiker des 20. Jahrhunderts mit Schwerpunkt Nationalsozialismus ist. So, er hat sich auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder von verschiedenen Seiten diesen Themen genähert. Er hat einen aufklärerischen Anspruch. Er kennt auch die deutsche Geschichte besonders gut. Er war übrigens auch Leiter der Zweigstelle der Polnischen Akademie der Wissenschaften für historische Forschung in Berlin. Also er steckt in vielen historischen deutsch-polnischen Kontexten und sein Interesse an diesem Projekt, würde ich sagen, ist einerseits wissenschaftlich, auf der anderen Seite durchaus, wie er jedenfalls betont, aufklärerisch. Er betrachtet die Veröffentlichung dieses Buchs als Beitrag zu einer aktuellen Diskussion über das Wiederaufleben von rechten und faschistischem Populismus in Europa und in Polen und der Welt.
Professor Król hätte ja einfach diese deutsche Ausgabe übernehmen können. Hat er nicht gemacht. Wissen Sie, warum er es nicht getan hat? Was vermuten Sie?
Also über Urheberrechtsfragen oder eventuellen Streit oder Diskussionen kann ich nichts Genaues sagen. Aber bekannt ist, dass er 3 Jahre an diesem Projekt gearbeitet hat, dass das ihm auch eine Herzenssache war, dass er selber ein Erforscher des Nationalsozialismus und auch seiner Ursprünge in der Weimarer Republik ist. Und außerdem erscheint es mir relativ verständlich, dass man eine kritisch-wissenschaftliche Ausgabe dieses Buches ausrichtet nach dem Publikum und den besonderen gesellschaftlichen Bedingungen des Landes, in dem es übersetzt wird.
Martin Sander, was sagen denn die Fachleute zu dieser Ausgabe?
Ganz unterschiedlich. Also es gab Vorbehalte, ein Standardvorbehalt von Wissenschaftlern, der aber nicht wissenschaftlich ist. Mit der Veröffentlichung betreibe man eine Art Rufschädigung. Anderer Vorwurf, damit auch klassischer Vorwurf, damit würden Dämonen geweckt. Das Buch kann in falsche Hände geraten. Und dann auch noch ein Vorwurf aus, sagen wir mal, nicht wissenschaftlichen Kreisen. Da geht es um die Beleidigung der Opfer des Nationalsozialismus. Und da sagt man, man würde dem also dann noch eine weitere Beleidigung hinzufügen. Ich muss ergänzen, dass mir diese Argumente nicht ganz einleuchten, vor allen Dingen, weil es auch schon zuvor Übersetzungen, Teilübersetzungen von Mein Kampf in Polen gegeben hat, die gerade in rechtsnationalistischen, faschistischen Kreisen des Landes kursierten. Meist Übersetzungen aus dem Englischen, bruchstückhaft und eben nicht kommentiert. Insofern möchte ich dem Herausgeber und Übersetzer seinen aufklärerischen Anspruch abnehmen.
Nun kursieren ja auch in Polen seit langem schon verbotene Mein-Kampf-Ausgaben. Sie haben eben andere Ausgaben angesprochen, teilweise Übersetzung, teilweise wohl auch mit einem kritischen Anspruch, aber eben auch einfach Mein-Kampf-Ausgaben im Original. Und das in einem Land, das durch die Gewaltherrschaft Nazi-Deutschlands rund 6 Millionen Menschen verloren hat, davon mindestens die Hälfte Juden. Existiert denn nach Ihrer Meinung in Polen eine gewisse Hitler-Faszination, wie man das ja teilweise durchaus auch in Deutschland kennt?
Ja, derzeit auf jeden Fall. Ist eine sehr komplizierte Sache, wenn wir darüber sprechen, Frau Gutzeit, weil es ja auch in den deutschen Medien sehr viel berichtet wird über eine Hitler-Faszination in Polen, sodass man den Eindruck manchmal hat, große Teile der Gesellschaft seien davon infiziert. Ich glaube, es ist genauso wie in Deutschland heute. Es gibt eben eine gesellschaftliche Gruppe, die für so ein Gedankengut offen ist. Aber es gibt natürlich auch wesentliche Unterschiede, das ist ja ganz klar. Zunächst mal muss man sagen, dass natürlich in der gesamten Nachkriegszeit es ein Unding gewesen wäre, von Hitler in Polen fasziniert zu sein. So etwas hat es gar nicht gegeben. Das ist ein Phänomen, das erst wieder nach der Wende aufgetaucht ist. Und zwar in dem Sinne, dass man etwas in den Hintergrund gedrängt hat, dass Polen Opfer eines Vernichtungsfeldzugs war und die Polen und auch die katholischen Polen, sondern in Hitler gesehen hat vor allen Dingen jemanden, der Antisemit war, der Antidemokrat war, der antiliberal war. Und das hat die extrem rechte Szene in Polen befeuert, zum Teil muss ich sagen. Denn da gibt es eben auch wiederum Unterkreise, die teilweise mit Hitler sympathisieren heute und andere nicht. Ich muss aber noch was hinzufügen. Es ist ja ganz interessant, in Deutschland ist Hitler der Dämon immer gewesen und die Gesellschaft tritt oft etwas in der allgemeinen Betrachtung in den Hintergrund. In Polen ist es genau umgekehrt. Man sieht die Schuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus, vor allen Dingen an den Deutschen und an der deutschen Geschichte, sozusagen einer bestimmten Form des Deutschseins. Und Hitler ist dann nicht so wichtig und erscheint einigen dann tatsächlich auch wieder als jemand, den man so einordnen kann in die internationale Liga der faschistischen Führer. Und da können dann eben auch leicht Sympathien entstehen.
Martin Sander, das Buch liegt nun in Polen seit einigen Tagen vor und schon muss der Bellona Verlag nachdrucken, wie zu hören war. Die Nachfrage ist offensichtlich groß. Über einen recht hohen Preis soll reguliert werden, dass der Band nicht in falsche Hände gerät. Das hört sich ein bisschen seltsam an.
Naja, das ist vielleicht auch etwas verlogen, um es mal so auszudrücken. Also dieser sogenannte Sperrpreis ist ja gar nicht so hoch. Also 35 Euro sind auch für den durchschnittlichen polnischen Leser erschwinglich. Außerdem kann man auch über andere Wege daran geraten. Also der Bellona Verlag, dazu muss man sagen, das ist ein früherer Verlag des Verteidigungsministeriums, jetzt aber ein Privatverlag, der durchaus auch mit Kriegsliteratur, mit Militaria sein Geschäft macht, mit, na, sagen wir, einfach gestrickten Kriminalromanen. Dem Verlag geht es ums Geschäft.
Der Herausgeber und Übersetzer Professor Krull setzt auf eine breite gesellschaftliche Debatte, wie zu hören ist. Nun kommt aber diese wissenschaftliche Ausgabe mitten in einer Pandemie heraus, in der ja eigentlich gar keine Lesungen und gar keine öffentlichen Debatten möglich sind. Das kommt doch eigentlich zur Unzeit, nicht wahr?
Nein, nicht ganz, Frau Gutzeit. Dazu muss man sagen, dass man in Polen derzeit sehr viel besser gerüstet ist im öffentlichen Leben, im Bildungswesen, auch im Hochschulwesen, im digital als in Deutschland. Also diese Diskussionen finden im Internet statt. Und es ist durchaus eine Diskussion im Gange. Es gibt zum Beispiel ein Theaterstück eines bekannten, von mir sehr geschätzten Warschauer Theaters. Die haben Fragmente von Hitlers Mein Kampf auf die Bühne gebracht, schon vor knapp 2 Jahren. Und das wird jetzt gerade wieder neu aufgelegt im Internet. Und das wird auch gezeigt mit der Intention, vor Populismus, vor Faschismus in der Gegenwart zu warnen. Und insofern glaube ich, dass durchaus demnächst eine neue Diskussion oder stattfinden kann oder die alte neu aufgelegt wird.
Martin Sander war das und nicht Michael, wie eben gesagt, zur Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Edition von Hitlers Mein Kampf in Polen. Die Publikation ist in der vergangenen Woche erschienen und sorgt für kontroverse Debatten. Und dazu passt die folgende Meldung. Die Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Bensheim kürte das Hörspiel Türkenfeuer der deutschen Autorin Özlem Özgül Dündar zum besten Hörstück des Jahres 2020. Das vom WDR produzierte Hörspiel konfrontiere das Publikum mit der grauenvollen Realität rassistischer Gewalt in Deutschland und sei zugleich Einladung zum gesellschaftlichen Dialog, so die Akademie. Zu Wort kämen in literarisch verdichteter Form die Opfer Opfer des fremdenfeindlichen Brandanschlags von Solingen am 29. Mai 1993. Und noch eine Auszeichnung: der Tübinger Althistoriker Mischa Meyer erhält den mit 44.000 Euro dotierten Wissen-Sachbuchpreis 2021 der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Ausgezeichnet wird Meyer für sein Buch Geschichte der Völkerwanderung. Soweit der heutige Büchermarkt. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Uli Blumenthal. Eines der Themen: tiefgekühlt zur letzten Ruhe. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.